Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Eliane Grever. Der Christkönigssonntag steht schon bald wieder vor der Tür. Es ist damit das Ende des Kirchenjahres, das in etwas mehr als einem Monat uns erwartet. Und in dieser Zeit, in der das Ende des Kirchenjahres naht, da stellt uns die Kirche besonders die sogenannten letzten Dinge vor Augen. Themen, denen kein Mensch so wirklich ausweichen kann. Es geht um Tod, Himmel, Hölle und Fegefeuer. Wie sieht die Ostkirche diese Themen? Darauf schauen wir heute in dieser Spiritualitätssendung und das tun wir mit einem echten Experten auf diesem Gebiet. Es ist Jesuitenpater Professor Dr. Michael Schneider. Grüß Gott, Professor Schneider.
Ja, grüß Gott.
Professor Dr. Michael Schneider ist Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt und er ist ein wahrer Experte in Bezug auf die Ostkirche. Und so freuen wir uns heute besonders, Professor Schneider, dass Sie hier sind und auf Ihre Gedanken zur Ostkirche und deren Sicht auf die letzten Dinge.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wenn ich über die letzten Dinge aus ostkirchlicher Sicht zu Ihnen spreche, werde ich nicht vollständig die Sicht dieser Erfahrungen von Tod, Himmel und Hölle zu Ihnen sprechen können, weil das ist ein zu weites und auch kaum in zu kurzer Zeit zu behandelndes Thema. Aber ich möchte wenigstens die Akzente herausgreifen, die uns zum Nachdenken bringen, nochmal um nachzudenken über unser Sterben, unseren Tod, aber auch, was wir nach dem Tod erwarten. Und das möchte ich aus ostkirchlicher Sicht Ihnen vorstellen. Es hat auch einen aktuellen Hintergrund. Sie wissen, dass der Tod heute totgeschwiegen wird. Man vermeidet möglichst die Konfrontation mit einem Sterbenden. Er wird sehr schnell aus dem Haus befördert, damit die Angehörigen nicht zu lange mit dieser Wirklichkeit umzugehen haben. Oder der Tod wird verniedlicht, wenn man so manche Trauerfeier ansieht. Oder es ist ein blasser Ritus, der den Ernst der Stunde umgeht. Wir nennen es dann einfach Auferstehungsfeier, was natürlich theologisch richtig ist. Aber zunächst ist es ja Abschied. Und es ist wirklich auch Tod, die Stunde des Todes, mit der wir konfrontiert sind. Und noch wichtiger ein Anliegen, das ich Ihnen heute vorlegen möchte, nämlich wir dürfen trauern. Und für diese Trauer dürfen wir uns Zeit lassen. Manchmal dauert es mindestens ein Jahr und länger, bis wir von einem Verstorbenen überhaupt in etwa Abschied genommen haben. Und schließlich, was ist überhaupt mit den Angehörigen eines Verstorbenen? Wie gehen die mit dieser Erfahrung um? Und in diesem Themenkreis möchte ich mit Ihnen heute über die letzten Dinge aus ostkirchlicher Sicht sprechen. Und die Ostkirche bietet sich deshalb an, weil sie eine ganz reiche Vielfalt an Totengedenken hat, die wir so in dieser westlichen Tradition augenblicklich nicht haben. Je nachdem, ob es sich um einen Laien, Priester, Mönch oder um ein Kind handelt, wird auf recht unterschiedliche Weise eines Toten in der Ostkirche gedacht. In der Osterzeit steht die Botschaft der Auferstehung im Vordergrund des Totengedenkens, ansonsten eher der schmerzvolle wie auch tragische Moment des Todes. Die gottesdienstlichen Texte sind hymnodisch, also von Hymnen geprägt, doxologisch, vom Glaubensbekenntnis geprägt, aber auch homiletisch-pastoral. Also sie wollen den Gläubigen helfen, mit dieser Erfahrung zurechtzukommen. So preisen die Texte Gott als den Herrn über Leben und Tod und zeigen den Trauernden, wie sie gläubig mit ihrem Schmerz umgehen können. Dem Totengedenken, wie wir es in der Ostkirche haben, liegt eine Grunderfahrung im Dasein der Lebenden zugrunde, die die Kirche der byzantinischen, also der griechischen Tradition, schon früh aufgegriffen und liturgisch vertieft hat. Es ist die Vorstellung, dass der Tote ohne den Abschied keine Ruhe findet. Und dies ist im Bewusstsein der Menschen tief verwurzelt, sodass sie das Bedürfnis empfinden, ihre elementare Pflicht dem Toten gegenüber zu erfüllen, während es sich in Wirklichkeit um ein Anliegen der Lebenden handelt, die ohne bewussten Abschied von ihrem Toten keine Ruhe finden. So ein griechischer Theologe Kallis. Also es ist ein doppeltes Anliegen, nämlich es ist eine Pflicht, die wir dem Toten gegenüber erfüllen, aber es ist auch ein Anliegen der Hinterbliebenen. Sie wissen, wenn dieser Abschied von den Verstorbenen nicht auf rechte Weise geschieht, dann ist etwas in ihrem Leben verloren gegangen, was sie so nicht mehr nachholen können. Deshalb wird nun die Gemeinde aufgefordert, dem Tod ins Angesicht zu schauen und die nötigen Konsequenzen für das eigene Leben zu ziehen. Denn alle, die jetzt noch unter den Lebenden weilen, werden selber eines Tages auf das Gebet der anderen angewiesen sein. Recht konkret und anschaulich beschreiben die Gebetstexte der byzantinischen Tradition die ganze Not eines Verstorbenen. So heißt es, ich trage Ihnen mal einen solchen Text auch vor, aus dem Nekrosimus des Johannes von Damaskus. Es ist also ein Gebet des Verstorbenen. Weh mir, welchen Kampf muss die Seele durchstehen, wenn sie sich vom Körper trennt? Weh mir, wie wird sie dann weinen, und es ist niemand, der sich ihrer erbarme? Erhebt sie ihre Augen zu den Engeln, so fleht sie vergebens. Streckt nach den Menschen sie die Hände aus, so findet sie keinen Helfer. Deshalb, o geliebte Brüder, lasst uns die Kürze unseres Lebens bedenken und für die Dahingeschiedenen Ruhe bei Christus erbitten, für uns aber das große Erbarmen. Im Hintergrund einer solchen Beschreibung der Vergänglichkeit und Sterblichkeit menschlichen Lebens steht die antike Diatribe als Totenklage, wie sie im Orient bis heute lebendig ist. Doch manche Gesänge und Gebete stammen vermutlich aus einem monastischen Kontext, in dem ohnehin die Ars Moriendi, also die Kunst oder das Wissen um das rechte Sterben, eine entscheidende geistliche Übung ist. Wie gesagt, vielfach wird in der Kirche des byzantinischen Ritus der Verstorbenen gedacht. Die Totenklage bestimmt in gleicher Weise die Stundenliturgie und einzelne Tage im Herrenjahr, während im Wochenverlauf vor allem der Samstag den Märtyrern und Verstorbenen gewidmet ist. Sodann gibt es ein besonderes Totengedenken am Samstag vor dem Sonntag des Fleischverzichts in der Vorfastenzeit und am Samstag vor Pfingsten. Musikalisch sind die Gesänge meistens im sechsten Ton gehalten. Immer wieder bringt die Trauergemeinde in ihren Melodien und Texten das Vertrauen auf Gottes Erbarmen und auf seine Schöpferkraft zum Ausdruck. So lässt sie dann den Toten wie folgt sprechen. Also der Tote spricht zu Gott: Dein mächtiges, schöpferisches Wort legte in mir den Urgrund des Glaubens. Als sichtbares und unsichtbares Geschöpf wolltest du mich. Einen Leib gabst du mir aus Erde und eine Seele hauchtest du mir ein mit deinem göttlichen lebensspenden Odem. Darum, o Retter, lass deine Diener in der Gemeinschaft der Lebendigen ruhen, dort, wo die Gerechten weilen. Der Tod gehört zum Schicksal des Menschen, da dieser sich durch seine Sünde von Gott getrennt hat. Aber im Glauben findet er das Vertrauen, dass der Herr und Schöpfer allen Lebens sich seiner erbarmen wird. Weiß der Mensch doch, dass auch der Tod, das große Geheimnis menschlichen Lebens, in Gottes Verordnung steht. Noch einmal ein Text aus dem Nekrosimus des Johannes von Damaskus. Weinen muss ich und klagen, wenn ich des Todes gedenke und sehe die in den Gräbern liegende, uns nach dem Bilde Gottes anerschaffene Schönheit entstellt, ruhmlos und zierlos. Wie unbegreiflich! Welches Geheimnis ist da über uns verhängt? Wie sind wir überantwortet dem Verderben, wie wurden wir mit dem Tod vermählt? Wahrlich, wie geschrieben steht, nach Gottes Verordnung, der da den Dahingeschiedenen Ruhe gewährt. Zur Kirche der byzantinischen Tradition gehört aber auch das Gebet für die Heiligen. Etwas, was vielleicht von der lateinischen Tradition gar nicht so nahe liegt. Nämlich, die Gemeinde betet auch für die Heiligen, dass auch sie in den Himmel kommen und Gottes Angesicht schauen. So betet die Kirche der byzantinischen Tradition in ihren Gottesdiensten darum, dass sich die Herrlichkeit der Heiligen mehren möge und dass diese bei der Auferstehung einst gekrönt werden. Mit der Bitte um Gottes Gedenken erhofft die Kirche, dass sie sich allen gegenüber als unendlich gütig erweise, selbst gegenüber den Undankbaren und Bösen. Ebenso richtet sich die Hoffnung der Gläubigen auf die Gottesgebärerin, deren Entschlafung als ein zweites Ostern angesehen wird. Darüber haben wir schon einmal nachgedacht. Der 15. August wird in der Tat wie ein zweites Ostern festlich begangen. Denn was sich an der Gottesgebärerin verwirklichte, erhoffen und erbitten auch die Glaubenden ebenso für sich selbst und für die Ihrigen am Ende der Zeiten. Bis dahin aber sind alle, also auch die Verstorbenen wie die Lebenden und eben auch die Heiligen, noch unterwegs. Und selbst die Gottesgebärerin ist mit allen Heiligen noch auf einem solchen Weg zur letzten Vollendung, der erst an sein Ziel gelangt, wenn alle dort sein werden, wo sich der Herr mit all seinen Heiligen befindet. So haben wir jetzt schon die Grundelemente der ostkirchlichen Feier des Totengedenkens. Aber wenden wir uns nun den einzelnen Punkten zu. Als erstes der Begleitung der Hinterbliebenen. Die treue Sorge um die Verstorbenen und die Verehrung der Heiligen wird in der Kirche der griechischen Tradition damit begründet, dass sie es als ihre seelsorgliche Verpflichtung ansieht, aller zu Christus heimgegangen zu gedenken. Indem die Kirche also ihre Gläubigen auffordert, für die Verstorbenen zu beten, möchte sie den Entschlafenen wie auch den Trauernden in gleicher Weise einen Dienst erweisen. Darum haben die Begräbnis- und Gedächtnisgottesdienste der Ostkirche nicht nur deklarativen, sondern eher deprekativen Charakter, also eher einen bittenden Charakter. Gerade in der Stundenliturgie wird das Anliegen einer geistlichen und seelsorglichen Begleitung und Hilfe der Hinterbliebenen bei der Bewältigung von Sterben, Tod und Trauer aufgegriffen. Was darunter genauer zu verstehen ist, zeigt sich beim Totengottesdienst im Vollzug des letzten Kusses. Es wird also beim Abschied von einem Verstorbenen ihm ein Kuss auf die Stirn gegeben oder eine Ikone, die auf seiner Brust liegt, aber meist auch ein Kuss auf die Stirne. Ursprünglich war dieser Ritus in dem Augenblick, als der Verstorbene starb. Heute ist es ein Bestandteil der Totenfeier selbst. Ursprünglich galt also dem Sterbenden in der Stunde seines Todes dieser Kuss. Aber seit dem Ende des 5. Jahrhunderts wird er auch in der Totenliturgie erteilt. Das vollzieht sich so, der Hierarch oder der Priester küsst den Entschlafenen und nach ihm alle anwesenden Gläubigen. Als Glaubende wissen sie, dass es zu dieser Stunde um keinen endgültigen Abschied geht, denn in Christus gibt es keine Trennung, so in 1. Thessaloniker 4. Der Mensch ist und bleibt ja ein Bild Gottes, und deshalb vermag der Tod ihn nicht zu vernichten. In der Begegnung mit seinem Schöpfer wird der Verstorbene ihn eindringlich bitten, er möge ihm seine ursprüngliche Schönheit wiedergeben, wie es ihm im Glauben an die Auferstehung verheißen ist. Und nun kommt es zu einer bewegenden Zwiesprache, die wir gleich auch im Original hören werden. Nämlich ist folgende Situation. Nämlich der Gedanke, wie wird das eigentlich sein, wenn ich am Ende meines Lebens vor das Angesicht Gottes trete. Ein Leben lang habe ich auf ihn hingelebt und nun darf ich ihm gleichsam in die Augen schauen. Und was wird in diesem Augenblick geschehen? Werde ich vernichtet? Wird er mir entgegenkommen, mich umarmen? Gibt es einen Vorwurf? Und nun in einer bewegenden Zwiesprache wird im Gottesdienst genau diese Situation nachgebildet. Also der Verstorbene angesichts Gottes und seines Erbarmens. Und es gibt nun auch eine bewegende Zwiesprache der Hinterbliebenen, wo sie Abschied von ihrem Verstorbenen nehmen. Dabei bricht immer wieder die Freude der Auferstehung und der Jubel der Erlösten durch. Und zwar im Glauben an all das, was der Herr den Seinen verheißen hat. Fügte Christus doch mit seiner Hingabe in den Tod die menschliche Natur in das göttliche Leben ein und erneuerte sie auf ewig. Er bezwang durch seinen Tod den Tod und schenkte denen in den Gräbern ewiges Leben. So heißt es an Ostern. Und in dieser Zuversicht erteilen die Lebenden ihren Verstorbenen mit dem letzten Kuss einen Liebesdienst. Und wir wollen nun eine Aufnahme hören, nämlich von unseren Seminaristen hier aus dem Kollegium Orientale, die diese Eulogitaria singen. Und ich nehme nur diesen kleinen Passus heraus, nämlich wo der Verstorbene nun vor das Angesicht Gottes tritt und er Gott anspricht und sein erstes Wort an seinen Schöpfer richtet. Wir wollen einmal diese Worte auch kurz anhören.
Gepriesen bist du.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie haben also zwei Elemente. Das eine, die Worte des Verstorbenen an seinen Schöpfer. Und dann, wie immer im Totengedenken, das große Gebet, das stellvertretende Gebet der Gemeinde. Und in diesem gottesdienstlichen Text, also in den Eulogitaria, in den Lobpreisungen, kommt es nun genau zu diesen Inhalten. Zunächst, der Verstorbene erinnert Gott daran, dass er nach seinem Bild und Gleichnis hin geschaffen ist. Und er erkennt in Christus sein Urbild, denn er ist der neue Adam, so im Römerbrief. Aber er wurde auch überbildet vom Heiligen Geist. Der erste Adam begab sich in die Knechtschaft der Sünde, doch der neue Adam, nämlich Christus, besiegte die Sünde in seinem Leben, Wirken und Leiden und endgültig mit seiner Auferstehung von den Toten. So hauchte der Auferstandene seinen Jüngern den Heiligen Geist ein, wie Gott damals dem ersten Adam das Leben eingehaucht hatte. Und jeder, der an den auferstandenen Herrn glaubt und ihm nachfolgt, ist in und mit Christus eine neue Schöpfung. Und was so in dieser Zeit schon im Anbruch ist, wird am jüngsten Tag vollendet sein. Es ist das heiß ersehnte Vaterland und dass man Paradiesesbürger wird und wo die Verstorbenen wie Sterne leuchten, die das Licht von Christus selbst bekommen. So sehen Sie also zu dieser ersten Thematik, die wir uns vorgenommen haben, nämlich die Sorge um die Hinterbliebenen. Sie schauen und begleiten den Verstorbenen auf dem letzten Weg vor das Angesicht Gottes durch ihr Gebet, auch durch die Lobpreisungen. Aber es ist auch das große Vertrauen des Glaubens, dass nämlich der neue Adam diesen Verstorbenen bei sich aufnimmt, ist er doch überbildet, neu geformt im Heiligen Geist. Nun ein zweites Thema, was unmittelbar mit der Erfahrung des Todes zusammenhängt, nämlich: Wie ist es um den Dienst im Heilsplan Gottes? Was ist es eigentlich um den Tod und um den Verstorbenen? Hat Gott den Tod und unser Sterben in seinem Heilsplan mit vorgesehen? Eine östliche Aussage der östlichen Kirchenlehre, also der Ekklesiologie, lautet, dass sich der Mitteilung des Heiligen Geistes nicht nur die anwesenden Gläubigen erfreuen, sondern ebenso alle anderen lebenden und verstorbenen Gläubigen, insbesondere diejenigen, die von den Anwesenden namentlich erwähnt werden. Das ist auch eine alte Tradition, schon bei Johannes Chrysostomus vielfältig belegt, nämlich gerade in der Eucharistiefeier, so ist es ja auch in der lateinischen Messe, gedenken wir der Verstorbenen, und zwar möglichst nahe im Hochgebet, nämlich wo Christus unmittelbar auch gegenwärtig ist. Und er soll aller Anwesenden, aber eben auch aller Verstorbenen gedenken. So erbittet das Gebet der Gläubigen von Gott, dass er all der Verstorbenen gedenken möge, da keiner ohne sein Gedenken zu existieren vermag. So schreibt ein östlicher Theologe Alexander Schmemann: Wenn Gottes Gedenken des Menschen die Gabe des Lebens ist, dann ist das Gedenken Gottes des Menschen der Empfang dieser lebensschaffenden Gabe, ihrer immerwährender Empfang und das Wachsen im Leben. Gott hat mich geschaffen, indem er meiner gedachte. Und am Ende meines Lebens ist es noch einmal die Bitte, dass Gott meiner gedenken möge. Und wenn Gott meiner gedenken wird, dann werde ich leben, auch über den Tod hinaus. So erbittet die Kirche für ihre Verstorbenen Begnadigung und Erleichterung, auf dass sie sich der Seligkeit und des ewigen Gedenkens Gottes erfreuen mögen. Die Bitte um Gottes Gedächtnis und Gedenken erklärt sich daraus, dass alles, woran Gott sich nicht erinnert, auch nicht existieren wird. Wen Christus aber kennt und wessen er gedenkt, erhält von ihm einen Namen, mit dem er ihn anspricht und der ihn zu einer Person werden lässt, die in Beziehung zu Gott steht und an seinem ewigen Leben teilhat. Der eigentliche, also der ewige Tod, betrifft darum vor allem die Person, nicht bloß die menschliche Natur. Um nun vor diesem ewigen Tod bewahrt zu bleiben, bedürfen alle Verstorbenen des fürbittenden Gebetes der Kirche, also auch die Heiligen und die Gottesgebärerin. Auch ihrer muss Gott gedenken, damit sie das Leben in Fülle haben. Mit der zweiten Wiederkunft des Herrn am Ende der Zeiten wird Gottes Gedenken die Verstorbenen dann zu ihrer letzten Erfüllung und ewigen Vollendung führen. Hier heißt es bei einem griechischen Theologen, einem der bekanntesten, nämlich Sisyulas: In und mit dieser Erinnerung gedenkt die Kirche der Heiligen und betet, dass der gesamten Gemeinde mit dem ganzen Kosmos von Gott in Jesus ewiglich gedacht wird. Und dies bedeutet die Endgültigkeit der Existenz, die Unsterblichkeit und das ewige Leben zu erlangen. Dies alles erfüllt sich nun als Angeld im eucharistischen Geschehen. Und so schreibt der Theologe weiter: Die Eucharistie vermittelt nicht die göttliche Gnade als eine Art Macht, die sich vom Kreuz herleitet und durch einen sakramentalen Kanal weiterfließt. Sie nimmt uns vielmehr in das eschatologische, in das endzeitliche Gedenken Gottes an Christus hinein, indem wir auch sicher sind, dass unserer gedacht wird. Das heißt, auch wir werden nicht einfach vergehen, sondern das ewige Leben haben. Damit haben wir einen wichtigen Gedanken angesprochen, und der hängt mit diesem einen Begriff zusammen, nämlich das Gedenken. An alles, was Gott denkt und an wen er denkt, der wird das Leben haben, auch über den Tod hinaus. Und so bittet man Gott um dieses ewige Gedenken und um dieses ewige Gedächtnis. Die Liturgie fasst nun alle Zeiten zusammen und setzt sie gegenwärtig. Darin beginnt die Wandlung des ganzen Kosmos auf seine letzte Vollendung. Das fürbittende Gebet für die Verstorbenen darf als ein Beitrag bei dieser Vollendung der Schöpfung angesehen werden. Das ist ein wichtiger Gedanke, meist denken wir beim Tod nur an uns. Nein, auch die Schöpfung soll ewig sein, soll ewig leben. Und deshalb denkt auch das Totengedenken nicht nur des Verstorbenen, sondern sie bittet auch um das neue Schaffen, das neue Gedächtnis Gottes, dass auch die Schöpfung verwandelt werde. Ohne eine letzte Vollendung des Menschen wird es auch keine Vollendung der Schöpfung geben. Nur indem er sie zur Vollendung führt, erfüllt Gott den Plan der Schöpfung mit der Welt und ihrer Vergöttlichung in Christus. Deshalb betet die Kirche für die Verstorbenen, dass sich an ihnen Gottes Heilsplan mit seiner Schöpfung erfüllen möge. In diesem Sinn ist Gottes ewiges Gedenken also nicht nur auf die zu Christus Heimgegangenen bezogen. Vielmehr bittet die Kirche ebenso, Gott möge auch der Vollendung seiner Schöpfung gedenken. Ein wichtiger Gedanke, nämlich auch bei einer Begräbnisfeier, gedenken wir nicht nur des Verstorbenen, sondern auch der großen Bitte um Vollendung der ganzen Schöpfung dieser Erde, all dessen, was Gott geschaffen hat. Nun ein dritter Gedanke. Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, dass die Ostkirche die Lehre vom Fegefeuer eher ablehnt. Aber das ist eine oberflächliche Aussage. Wir müssen dem tiefer nachgehen, denn auch die Ostkirche kennt ein Fegefeuer, aber die westliche Lehre vom Fegefeuer hat sie so nicht übernommen. Aber auf andere Weise lehrt sie etwas Ähnliches, ja sogar das Gleiche. So möchte ich gerne mit Ihnen einen dritten Gedanken vorgreifen, nämlich, was geschieht nach dem Tod? Wie sieht diese Zeit aus zwischen dem Tod und das Treten vor Gottes Angesicht? Wir haben schon gesagt, es ist eine Zeit der kosmischen Wandlung und der Umgestaltung auf den wiederkommenden Herrn hin. Dies alles wird aber schon in unserem Leben erkennbar, vor allem in und mit den Vollzügen ihres geistlichen Lebens und in der Feier der Liturgie. Und so ist es ja auch, wenn Sie also zum Beispiel an die Kreuzersegnung denken oder die Flurprozession und anderes mehr. In all dem nehmen wir immer die Schöpfung mit und gedenken dessen, dass Gott nicht nur uns, sondern auch die Schöpfung wandeln möchte. Während nun die westliche Theologie stärker den Bruch zwischen Gott und Welt, zwischen Heiligkeit Gottes und Heiligung der Schöpfung hervorhebt, sind die ostkirchlichen Weihehandlungen unmittelbar auf die Heiligung von Natur und Gegenständen ausgerichtet, also Ikonen, liturgische Geräte, das Wasser und anderes mehr. Denn auch die Gegenstände sollen Anteil erhalten an der Heiligkeit Gottes und so den Menschen gnadenhaft zu heiligen. Besonders gilt die Feier der Liturgie als jenes Geschehen, in dem die Endzeit antizipatorisch, also vorweg, als normativ für das jetzige Leben begangen wird. In der eucharistischen Feier bereiten sich die Gläubigen auf die letzte, vollkommene Begegnung mit dem Herrn vor. Und das kennen Sie auch, in der lateinischen Messe sagen wir, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Eine wichtige Aussage. Auch in der Messe schauen wir auf die letzte Begegnung mit dem Herrn und Schöpfer. Auf diese Weise nun sieht die Kirche der byzantinischen Tradition das Leben im Glauben ganz unter dem Vorzeichen der Endzeit, auf die hin wir leben. Und auch die geistlichen Vollzüge wie Gebet oder auch das Rosenkranzgebet oder die Andachten und anderes mehr, all die geistlichen Vollzüge werden als ein Angeld des künftigen Lebens von den letzten Zeiten her gestaltet. Symbol dessen ist vor allem Dingen die Königstür der Ikonostase, also der Ikonenwand in der Kirche. Und da sehen Sie in der Mitte eine Tür. Sie wird Königstür genannt, weil nur Christus, der König unseres Lebens, dort hindurchgeht. Kein Ministrant, auch sonst keiner darf da hindurchgehen. Höchstens der Bischof oder der Vertreter, nämlich der Priester. Der letzte Eintritt in das Reich Gottes ist noch nicht vollzogen. Da geht nur Christus durch. Dennoch kommt es in der Liturgie zu einer realen Begegnung mit Christus, mit Gott selbst. Also erfährt man in der Liturgie, Christus ist wirklich in unserer Mitte. Und er tritt nun in seine Tür, in unsere Mitte ein. Gleiches gilt von der Verehrung der Ikonen, die den Beter vor das Angesicht Christi stellen und all seine Heiligen. Alle geistlichen und liturgischen Vollzüge sind und bleiben also in der Kirche der byzantinischen Tradition endzeitlich ausgerichtet. Sie bezeugen, dass Gottes Reich mitten unter uns angebrochen ist. Eine sehr wichtige Aussage, nämlich eigentlich leben wir schon in der Fülle der Zeiten. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Aber kehren wir zurück zu der eben genannten Frage. Wie sieht es nun aus vor der Begegnung mit dem Herrn? Was ist mit unserer Schuld? Was ist mit unserer Sünde? Wie werden wir gereinigt, um der Begegnung mit Gott standhalten zu können? Was immer der Christ anfanghaft im Leben mit der Kirche und ihrer Liturgie erfahren darf, wird sich dann am Ende der Zeiten vollenden. Diese Zuversicht findet nun der Christ im Glauben an den Auferstandenen, der alles mit sich erfüllt hat. Seither bilden die Lehre von der Schöpfung und die Lehre von der Endzeit die eine Aussage über unser ganzes Leben, über die ganze Schöpfung. Gott wird eines Tages Mensch und Kosmos auf ewig vollenden. Aber wie gehen wir mit unserer Schuldgeschichte um? Wird Gott eines Tages sie verharmlosen? Wird er sie übersehen oder einfach für null und nichtig erklären? Von der westlichen Tradition sprechen wir hier von einem Fegefeuer, einem Ort der Reinigung. Die östliche Theologie lehnt eine solche Vorstellung von einem Ort des Fegefeuers ab. Ansonsten gäbe es, so heißt es, einen Ort, an dem Gott nicht zu handeln vermag. Vielmehr möchte Gott jedem Verstorbenen die Pforten des Himmels öffnen, es sei denn, dass ein Mensch aus eigenem Antrieb sich vom göttlichen Angesicht abwendet. Auch wenn hiermit noch nicht die Lehre einer letzten Wiederherstellung impliziert ist, also dass alle sozusagen in den Himmel kommen, lässt sich grundsätzlich dennoch sagen, dass Gott wirklich das Heil aller will, und zwar ohne Ausnahme. Alle Menschen sind durch die Erlösungstat befähigt, das Evangelium anzunehmen und ihm zuzustimmen, sogar durch ihr eigenes Mitwirken. Doch Gott wird auch auf ewig die Entscheidung eines Menschen respektieren, weshalb es tatsächlich einen zweiten Tod geben könnte, in dem jene verharren, die die Lüge lieben und die Lüge tun. Apokalypse 22. Aber die Zeit nun zwischen Tod und jüngstem Gericht wird auch nach östlicher Theologie als ein Purgatorium, als eine Zeit der Reinigung bezeichnet. Aber es wird darunter kein Ort verstanden, sondern eine Zeit der Reinigung, eben mit Blick auf das letzte Gericht. Die Vorstellung von einem Reinigungsfeuer als einem Ort der Strafe und Buße ist den Byzantinern fremd. Aber sie sprechen dennoch von einer progressiven Reinigung und Heiligung auf das Ende hin. Sie kennen also eine Zeit der Reinigung. Während dieser Zeit der Reinigung werden die Lebenden im eucharistischen Gebet für die Verstorbenen und für die Vergebung ihrer Sünden eintreten. Gehören sie doch zum ganzen Christus, also zum Leib Christi, in dem alle leiden, wenn ein Glied leidet. Wie die Heiligen gehören auch die Sünder zur Gemeinschaft der Heiligen der Kirche, in der jeder für das Heil des anderen mitverantwortlich ist und deshalb für alle bei Gott eintreten wird. Die Seelen der Verstorbenen gleichen aber zur Zeit ihrer Reinigung eher Gefangenen, denn sie können die selbstverschuldeten Folgen ihrer Sünden nur erleiden. Deshalb betet nun die Kirche darum, Gott möge ihnen in seiner Gerechtigkeit entgegenkommen, aber eben auch mit seiner Menschenfreundlichkeit. Im vorläufigen Gericht unmittelbar nach dem Tod wird dann der tatsächliche Zustand eines Menschen offenbar. Aber erst mit dem letzten Gericht wird er seine letzte Endgültigkeit erhalten. Als heilig vor Gottes Angesicht werden sich dann jene erweisen, die durch den Akt ihres wirksamen Glaubens und durch die wirkende Liebe in sich ihre Gottähnlichkeit verwirklicht haben und somit göttliche Gestalt gezeigt haben, wodurch sie der überfließenden Gnade Gottes zuteil werden. Hat der Herr doch selbst verheißen, wer mich liebt, wird mein Wort beachten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und werden bei ihm wohnen. Johannes 14. Aber es wird auch Unterschiede geben, gemäß dem, wie der Mensch schließlich vor Gottes Antlitz steht. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Gedanke, den ich Ihnen gerne vorlegen möchte. Und zwar hat Bulgakov ihn dargelegt. Ich zitiere: Auf diesem Weg, also der Reinigung des Heiles, bestehen quantitative Unterschiede zwischen den Menschen, die auch zu qualitativen werden und dann das ewige Schicksal des Menschen bestimmen. Erst hinter dieser Schwelle vollzieht sich seine Rettung als entscheidende Selbstbestimmung. Es beginnt die Zunahme in der Gnade für jeden Menschen nach Art und Typ seiner geistigen Persönlichkeit. Die Heiligkeit ist so vielfältig wie auch die menschliche Individualität. Der Akt der Heiligkeit hat immer individuellen Charakter. Die Kirche kennt verschiedene Ränge der Heiligkeit oder geistige Formen der Rettung: Propheten, Apostel, Märtyrer, Heilige, ökumenische Lehrer, heilige Mönche, Krieger und Zaren, Ärzte und Selbstlose. Und dieses Verzeichnis ist natürlich nicht erschöpfend. Verschiedene Epochen, darunter auch unsere, finden neben früher bestehenden auch ihre eigene Form der Heiligkeit. Dabei sind nicht alle Heiligen der Welt bekannt. Es gibt auch solche, die der Herr unerkannt ließ. So ein russischer Theologe. Dieses Zitat hat mehrere bedenkenswürdige Aussagen. Das eine ist: Es gibt quantitative Unterschiede unter den Menschen. Quantitativ, der eine kann mehr, der andere weniger. Der andere kann vielleicht viele gute Taten vorweisen, mehr als der andere und anderes mehr. Aber diese quantitativen Unterschiede werden zu qualitativen Unterschieden. Also, wo wir sagen, das ist ein guter Mensch oder er hat wirklich viele besondere gute Qualitäten oder bei einem Heiligen, er ist wirklich ein Heiliger. So stellen wir es im Leben fest. Aber dann sagt dieser Theologe: Aber wie ist das eigentlich im Himmel? Und ich möchte noch einmal erinnern, darüber haben wir auch eine Sendung schon mal einmal gemacht, an ein Wort der Teresa von Avila: Wenn wir eines Tages in den Himmel kommen, wird Gott nicht einfach uns sozusagen auf eine Normgröße setzen und sagen, so, jetzt machen wir gleichsam auf himmlische Schau, sondern er wird an das geistliche Leben anknüpfen, das ich auf Erden mit ihm geführt habe. Das halte ich für einen sehr wichtigen Gedanken. Gott wird also letztlich mein irdisches Leben respektieren. Und was mir im irdischen Leben kostbar war in meinem geistlichen Leben, das wird für Gott auch im Himmel kostbar sein und er wird es vollenden. Aber er wird es nicht übergehen. Und so sagt er, so gibt es also einen sehr unterschiedlichen Weg unter den Christen zu Gott hin. Und diese Unterschiedlichkeit wird es auch im Himmel geben. Nämlich Apostel, Märtyrer, Heilige, Mönche, Christen, Krieger, sie alle sind unterschiedlich und sind je andere Personen. Und dann sind wir noch einmal anders als die Menschen der ersten Jahrhunderte des Christentums. So gibt es also verschiedene Formen der Heiligkeit und ganz unterschiedliche Heilige. Und daran wird Gott anknüpfen und wird jeden für sich zu seiner Vollendung führen. Sie kennen dieses Wort aus der Apokalypse. Am Ende wird jeder einen Stein bekommen mit einem Namen, den nur der kennt, der den Stein empfängt, und Gott selbst. Diesen Gedanken bringt nun die östliche Theologie und Liturgie im Gedanken der Zollstationen zum Ausdruck. Der Reinigungsprozess, nämlich von dem die Ostkirche spricht, geschieht gemäß Zollstationen, an denen den Dämonen überlassen wird, was ihnen gehört, und an denen die Seele von allem befreit wird, was nicht dem Herrn gehört. Die Vorstellung ist also, dass der Verstorbene eine Zeit lang einen längeren Prozess zu gehen hat der Reinigung, und er legt alles ab, was letztlich dämonisch bös ist, was ihn von Gott trennt. Und in diesem Prozess der Reinigung können wir den Verstorbenen beistehen, nämlich durch unser Gebet. Und privilegierte Tage in diesen Zollstationen sind der 3., 9. und 40. Tag. Sie kennen es zum Beispiel auch vom Sechswochenamt her. Wir machen also in diesem Prozess verschiedene Unvollkommenheitszustände durch und es kommt zu einem zunehmenden Wachstum des neuen Menschen. Und das sind verschiedene Etappen. Und in diesen Etappen begleiten wir den Verstorbenen durch unser Gebet. So sehen Sie also, nach der Trennung der Seele und des Leibes gibt es einen Prozess der Reinigung bis hin vor das Angesicht Gottes, wo wir dann vor ihn treten werden, gereinigt und all das abgelegt haben, was nicht zu Gott gehört, ja, was auch letztlich unser eigenes Wesen nicht ausmacht, auf jeden Fall nicht das Wesen, so wie Gott es geschaffen hat. So werden nun die Verstorbenen auf verschiedene Weise begleitet, durch verschiedene Gebete, auch an unterschiedlichen Tagen und anderes mehr. Auf jeden Fall, immer wieder kommen die Verstorbenen vor, werden immer wieder genannt, zum Beispiel auch bei uns an jedem Freitag gibt es ein eigenes Totengedenken oder wenn die Eucharistie vorbereitet wird, in der Bereitung des Brotes gibt es noch einmal ein eigenes Gedenken für die Verstorbenen oder die Verstorbenen reichen dem Priester Zettel mit Namen und für jeden einzelnen Verstorbenen legt er ein Brotstück auf den Diskus, also auf die Patene. Und so wird für die Verstorbenen dann gebeten, damit sie reichen Anteil erhalten an den Gnaden der Liturgie. Fragen wir aber zum Schluss noch ein letztes, nämlich was geschieht nach der Reinigung, nämlich wenn wir vor Gottes Angesicht treten. Auch hier wieder sozusagen eine Zwischenstation. Sie kennen dieses Wort vermutlich, der Schoß Abrahams. Mit dem Tod werden nämlich die Seelen in den Schoß Abrahams aufgenommen, behalten aber eine Beziehung zu ihrem Leib, bis er eines Tages auferweckt wird. Sie werden ja nicht nur mit unserer Seele auferweckt, sondern mit unserem Leib. Am Ende der Zeiten werden die Verstorbenen aber von Gott einen neuen Leib erhalten. Wie sich nun schon der irdische Leib im Leben ständig erneuert und doch derselbe bleibt, so wird ihm auch am Ende der Tage eine umfassende innere Erneuerung zuteil. Bei einigen Heiligen jedoch bleibt sogar der irdische Leib unverwest. Sie befinden sich zwar in der Unterwelt, ohne aber der Verdammnis anheimgegeben zu sein. Bis zum jüngsten Tag verweilen die Seelen der Verstorbenen also in einem Zwischenzustand, der auf zweifache Weise unterschieden wird. Zunächst ist es das Paradies, aus dem Adam vertrieben und das dem reuigen Schächer verheißen ist. Es wird eben auch als Schoß Abrahams bezeichnet, es ist eine Stätte des Lichtes, des Trostes und des Friedens, ohne schon der Himmel zu sein. Bevor die Verstorbenen von allen Lasten der Fehler und Sünden befreit sind und in das Heiligtum eintreten, in das Christus schon uns vorangegangen ist, werden sie im Paradies eine Art Umwandlung erfahren, um schließlich als neuer Mensch in eine neue Erde und einen neuen Himmel zu gelangen. Christus, der auferstandene und erhöhte Herr, wird jedoch das wahre Paradies selbst sein, in das der gute Schächer dann eintreten wollte. Der Hades jedoch ist ein tiefer, dunkler Abgrund, der als Gefängnis der Geister bezeichnet wird. Dieser Ort ist nicht die Gehenna, denn dorthin werden die Verdammten erst nach dem Endgericht gelangen. Deren ewige Strafe der Verdammnis wird darin bestehen, dass die göttliche Gnade ihnen für immer entzogen wird, die aber das Prinzip allen Lebens ist. Im Paradies wie auch im Hades erfahren die Seelen der Entschlafenen einen Vorgeschmack ihres möglichen künftigen Zustandes. Doch sie können in diesem Zwischenzustand immer noch von ihren Qualen befreit werden, und zwar durch jene Erquickung, die Gott ihnen in seiner Barmherzigkeit zuteil werden lässt. Und um diese Erquickung bitten die Gläubigen in ihren Gebeten für die Verstorbenen, besonders bei der Liturgie und im Begräbnisritus. Aufgrund solcher Gebete können die Verstorbenen aus ihren zeitlichen Hadesstrafen und Qualen befreit werden und ins Paradies eintreten, sodass sie beim Endgericht vor dem Feuer der Gehenna für immer verschont bleiben. So sehen Sie also, das östliche Totengedenken richtet sich ganz zunächst auf diese Zwischenzeit, um die Verstorbenen zu begleiten bis hin zu dieser letzten Begegnung unmittelbar vor dem Angesicht Gottes. Verehrte Hörerinnen und Hörer, dies in aller Kürze, es müsste vieles noch dazu gesagt werden, aber dies in aller Kürze als ein kleiner Ausblick auf das, was die Ostkirche über die Zeit des Endes und der Vollendung sagt. Ich möchte nun Sie noch einmal erinnern an diesen einen Gedanken, der mir wenigstens in dieser Sendung sehr wichtig ist und den ich Ihnen gerne zur Meditation vorlegen möchte, nämlich die Frage, was ist in dieser letzten Stunde, wo ich vor Gottes Angesicht trete, wenn wir uns begegnen, er, auf den hin ich ein Leben lang hin gelebt habe. Und ich möchte Ihnen noch einmal diesen Text vortragen, den wir eben auch im Lied gehört haben. Herr, du hast mich aus dem Nichts mit deiner Hand gebildet und durch dein göttliches Ebenbild geehrt. Doch hießest du, weil dein Gebot ich übertrat, zur Erde mich, der ich entnommen wiederkehren. Nun führ mich in den Stand der Ähnlichkeit zurück und lass zur ersten Schönheit mich verwandelt werden. Ein Abbild deiner unsagbaren Herrlichkeit bin ich, ob ich der Sünde Brandmal, Herr, auch trage. Mit deinem Werk hab Erbarmen und mach es rein in deiner Milde. Schenk mir das heiß ersehnte Vaterland und mache mich zum Paradiesesbürger wieder. So wollen wir am Schluss unserer Sendung auch für all unsere Verstorbenen bitten, dass Gott ihnen Ruhe schenken möge und Erquickung und dass er sie hintreten lassen möge vor sein Angesicht. Und so segne uns auch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ein herzlicher Dank, Professor Schneider, für diese Gedanken über die Ostkirche und über die Sicht der Ostkirche auf die letzten Dinge, Pater Professor Dr. Michael Schneider ist Jesuitenpater Spiritual am Priesterseminar in Eichstätt und ein echter Experte in Sachen Ostkirche. Ein herzlicher Dank für diese wertvollen Gedanken auch schon mit Blick auf das Ende des Kirchenjahres, das Kirchenjahr, das in gut 5 Wochen mit dem Christkönigssonntag zu Ende geht. Die Kirche führt uns in dieser Zeit immer wieder auch die letzten Dinge vor Augen. Wenn Sie die heutige Sendung nachhören möchten, dann schauen Sie vorbei auf unserer Homepage horeb.org, dort dann im Podcast-Bereich der Mediathek unter der Rubrik Spiritualität, oder Sie können auch einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bestellen beim CD-Dienst 08328 921 120. Die Manuskripte von Pater Schneider sind auf seiner Homepage zum Nachlesen verfügbar, synaxe.de. Die Infos dazu finden Sie auch im Infofeld zu dieser Sendung auf der Homepage von Radio Horeb. Die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever. Radio Horeb, Leben mit Gott.